und im ersten Korintherbrief und kommen jetzt zu Kapitel 12. Da geht es um die Geisteswirkungen und Gnadengaben in der Gemeinde. Ich möchte das ganze Kapitel zunächst mit uns lesen und wir werden sehen, es ist also kein einfaches Thema. Und das Thema erstreckt sich ja dann bis Kapitel 14, also heute dann Kapitel 12. Das Wort Gottes sagt uns darüber Folgendes. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreisen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleichwie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gibt, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und dann kommt das Hohelied der Liebe. Soweit Kapitel 12. Ich habe es im Zusammenhang gelesen und kann in der Kürze der Zeit nur versuchen, die wesentlichen Linien zu verstehen und zusammenzufassen. Es ist kein einfaches Thema und es gab auch viel Streit in der Geschichte der Gemeinde Jesu und auch mancherlei Spaltungen, unterschiedliche Auslegungen über diese Dinge. Und deshalb habe ich auch gesagt, bete dafür, dass wir es richtig verstehen und auslegen können. Ich möchte zunächst einmal Folgendes sagen. Es gibt unterschiedliche Dinge. Zunächst einmal gibt es natürliche Gaben und dann gibt es die Frucht des Glaubens oder des Geistes und dann gibt es die Gnadengaben. Das ist ein grundlegender Unterschied. Also natürliche Gaben sind keine Gnadengaben und Gnadengaben sind keine natürlichen Gaben. Das vorausgesetzt. Natürliche Gaben, die Gott uns auch gegeben hat, die sind schon in der Schöpfung angelegt. Das heißt, die haben wir schon von Mutterleib an mitbekommen. Das liegt in unserem Erbgut, ja, schon angelegt. Und es geht darum, wie wir das dann entfalten, durch das Lernen, durch das Reifen in der Schule und so weiter. Zum Beispiel Begabungen, Intelligenz, Geschicklichkeit, Sprachfähigkeit, das sind alles natürliche Gaben, auch Musikalität und so weiter. Aber Gnadengaben, wir haben ja etliches gehört im Wort Gottes, das ist nochmal etwas anderes, was Gott nur den Gläubigen schenkt. Ja, nur den Gläubigen. Zusätzlich zu den geschöpflichen, natürlichen Gaben. Und die Gläubigen haben noch etwas anderes und das hat nun jeder Gläubige oder sollte jeder Gläubige haben, die Frucht des Geistes. Die ist in Galater 5, Vers 22 beschrieben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Ja, das ist, was Gott durch seinen Geist durch die Wiedergeburt in die Herzen der Gläubigen eingießt. Aber die Gnadengaben, das Wort sagt uns ja, jeder hat irgendwelche Gnadengaben, aber nicht jeder hat alle. Ich werde es gleich noch der Reihe nach entfalten. Also zunächst grundlegend, die natürlichen Gaben ist das eine, schöpfungsmäßig angelegt. Dann gibt es die Frucht des Geistes und des Glaubens, was jeder Christ entfalten sollte, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und dann gibt es eben die speziellen Geistesgaben. In Vers 1 heißt das griechische Wort Pneumata, das heißt das, was der Geist gibt. Darüber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Und die Situation war sicherlich so in Korinth, dass die Korinther mancherlei Gaben hatten und dass sie sich in manchem auch überhoben haben, vor allem wahrscheinlich mit diesen Sprachen oder Zungenreden, was dann in Kapitel 14 eine ganz gewichtige Rolle spielt und was dann gegenübergestellt wird dem verständlichen Reden, dem Weissagen, dem Aufdecken von Sünde. Aber das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Jedenfalls war das sicherlich ein Ausgangspunkt dessen, dass nun der Apostel Paulus durch Gottes Geist inspiriert dieses für die Gemeinde auslegt, in Korinth und auch für uns heute. Und es wird erinnert in Vers 2 an die heidnische Vergangenheit der korinthischen Christen, die heidnische Vergangenheit der Christen in Korinth. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreisend ließ zu den stummen Götzen, im Griechischen steht zu den Idolen, Eidoloi, also diesen Götzen, die nicht sprechen, nicht handeln können, die aus Holz geschnitzt sind oder aus Stein geformt. Aber das sind ja die äußeren Formen, die da Menschen geschaffen haben. Dahinter allerdings verbergen sich tatsächlich Mächte. Allerdings nicht im Stein, nicht im Stern, nicht im Talisman oder irgendwelchen Götzengegenständen, sondern da, wo der Mensch durch Aberglaube den lebendigen Glauben fahren lässt, wo er sich abergläubisch Praktiken bedient, die ja von Gott wegführen, da bekommen andere Mächte Einfluss auf ihn, dämonische Mächte, teuflische Mächte. Und so haben auch die Korinther, als sie noch Heiden waren, sich fortreißen lassen von den oder hin zu den stummen Götzen. Und auch diese, und deshalb denke ich, ist wichtig, dass das gleich am Anfang steht, auch diese können Gaben schenken. Ja, wir haben gehört am Mittwoch, es gibt auch Gurus, die haben ganz übernatürliche Dinge, die sie tun können. Du hast erzählt von jemandem, der 60 Jahre nichts
gegessen und getrunken haben soll, 30 Jahre, der Gerhard. Ja, jedenfalls ganz außergewöhnliche Dinge, die solche Fakire und Gurus tun können, aber sicherlich nicht durch die Macht unseres himmlischen Vaters, sondern durch dämonische, teuflische Nachäffung. Und deshalb ist gut und wichtig, dass hier zunächst erinnert wird, sie ließen sich fortreißen zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Es gab in Korinth und gibt auch heute in okkulten Techniken ekstatische Praktiken, Versenkungen, Meditationen, Ausschalten des Verstandes, hineinsteigern in übernatürliche Zustände durch Trommelrhythmen, auch durch Rockmusik und Technomusik kann das heute geschehen und wird auch gezielt so praktiziert. Da werden die Menschen fortgerissen zu stummen Götzen, hinter denen sich allerdings dann sehr lebendige Dämonen verbergen. Dann nennt der Apostel allerdings schon Kennzeichen, um zu unterscheiden. Denn wenn wir hören von Götzen und von falschen Gaben, dann müssen wir lernen zu unterscheiden, was ist denn vom lebendigen Gott und Herrn und was ist von den falschen Götzen und Dämonen inspiriert. Nun, Kennzeichen kann hier sein, Vers 3, ich lasse euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Keiner, der vom Geist Gottes geführt wird, kann sagen, Jesus anathema, Jesus sei verflucht. Ja, das wird niemand sagen können, der wirklich ein Kind Gottes ist. Und wenn so etwas vorgekommen ist, dann kann der Betreffende Buße tun darüber und den Herrn bitten, dass er solche Gedanken wegnimmt. Und es kann auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Dazu muss ich allerdings etwas sagen, es gibt auch eine Stelle in Matthäus 7, Vers 21 bis 23, das scheint zunächst ein Widerspruch dazu zu sein, aber es ist in Wirklichkeit gar keiner. Da lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter oder ihr Gesetzlosen. Also, dass man Jesus Herr nennt, vielleicht sogar irgendwelche Wunder tut, das allein reicht noch nicht aus. Es geht um die wirkliche Herzensbehaltung und dass wir auch in der Nachfolge stehen, dass es kein Lippenbekenntnis ist. Wer Jesus Herr nennt und wirklich Kind Gottes ist, der wird auch bereit sein, Opfer dafür zu bringen und das nicht nur vor sich hertragen und vielleicht noch irgendwelche Wunder wie Simon der Magier versuchen zu bekommen, womöglich noch durch Geld und Ähnliches, falsche Heiler, falsche Wundertäter, die gab es auch schon in der Urgemeinde und auch in der Endgemeinde, sondern es geht darum, dass wir wirklich nachfolgen. Es geht um das Leben und dass wir wirkliche Kinder Gottes sind und das nicht nur behaupten. Natürlich sagen wir dann auch, wenn wir Kinder Gottes sind, Jesus ist der Herr. Und wir beweisen es auch, indem wir bereit sind, zu ihm zu stehen. Und selbst dann, wenn es unser Leben kosten sollte. Das ist wirkliche Unterstellung unter die Herrschaft des Herrn. Aber das sind Kennzeichen, ja? Im Geist Gottes können wir Jesus nicht verfluchen, sondern wir nennen ihn Herrn und leben auch danach, dass er unser Herr ist. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Auch das gilt hier. Und da gibt es auch weitere Kennzeichen. Ich möchte es nur kurz erwähnen. In 1. Johannes 2, Vers 20 bis 23 wird uns gesagt, auch ein Kennzeichen zur Unterscheidung, ob es echter oder falscher Geist ist. Übrigens auch die Gabe der Unterscheidung ist ja auch genannt in dem Kapitel. 1. Johannesbrief 2, 20 bis 23. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das ist ein weiteres Kennzeichen. Die Lügner, die falschen Begabten oder falsch Inspirierten, sie können Jesus nicht als den wirklichen Sohn Gottes anerkennen, sondern behaupten, er sei nur ein Mensch, ein Prophet oder ähnliches. Aber es gibt auch die andere Seite in 1. Johannes 4, Vers 1 bis 3. Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Also, die falschen Lehrer behaupten, Jesus sei nicht Gottes Sohn und auch auf der anderen Seite, er sei nicht wirklich Mensch geworden. Auf der einen Seite wird er nur als Mensch hingestellt, auf der anderen Seite wird er irgendwie als Überwesen hingestellt, das nicht wirklich in diese irdische Wirklichkeit eingegangen ist. Auch das ein Kennzeichen, aber nur kurz erwähnt. Nun aber kommen wir zu den maßgeblichen Fragen zu diesem Kapitel. Welche sind nun die echten Geistesgaben von Gott und welche sind heute noch wirksam? Bevor ich auf die einzelnen hier genannten Gaben in aller Kürze eingehe, möchte ich zunächst 9 grundsätzliche Punkte nennen, in wenigen Sätzen. 9 grundsätzliche Punkte, die ich jetzt aus 1. Korinther 12 zusammenfasse. Ich kann jetzt nicht alles nochmal lesen, deshalb möchte ich zusammenfassen in 9 Punkten. Erstens, zu den Gnadengaben, es ist ein Geist, ein Herr, ein Gott, der unterschiedliche Gaben schenkt. Das heißt, diese Gaben, die hier alle aufgezählt sind, kommen aus derselben Quelle, soweit es eben die echten Gaben sind, die auf den wirklichen, lebendigen Herrn zurückgehen und nicht irgendwelche dämonischen Fälschungen. Und man kann es vergleichen mit einem Prisma. Kennt ihr das? Ein Prisma, das ist ein Glas, Brennglas, wenn da ein Strahl hineinfällt, reines Licht, dann fällt es, bricht es durch das Prisma sich in das ganze Spektrum des Regenbogens, in verschiedene Varianten des einen Lichtursprungs. Und das Licht wird praktisch zerlegt in seine Einzelteile. Und so kann man es vergleichen. Gott schickt durch seinen Lichtstrahl diese Gaben in unser Herz hinein, in die Gemeinde hinein, besser gesagt. Und in der Gemeinde wird durch die unterschiedlichen Menschen nun jede Gabe individuell ausgelebt und ausgeformt. Sie sind also verteilt auf die einzelnen Gemeindeglieder. Das meint das Wort Gottes, wenn hier gesagt wird, ab Vers 4 praktisch, es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Es gibt unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also ein Ursprung und verschiedene Entfaltungen. Aber immer im Bewusstsein, es kommt vom Herrn, es ist nicht unser Selbstgemachtes, wenn wir Gaben vom Herrn bekommen haben. Zweitens, die Gaben, die Gott uns schenkt, sind keine Ego-Gaben, so möchte ich es mal nennen. Keine Ego-Gaben, egoistisch für uns oder womöglich sich noch abtrennen dann und nur für sich im eigenen Kämmerlein, sondern sie sollen der Gemeinde, der Gemeinschaft der verschiedenen Glieder dienen, zum Nutzen aller. Da steht in Vers 7, jedem wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Zum Nutzen für die Gemeinde. Drittens, Gott ist frei, souverän die Gaben zuzuteilen. Das heißt, es liegt in seiner Freiheit, in seiner Allmacht. Wir können nichts erzwingen. Es gibt vielleicht Leute, die beten, Herr, schenk mir unbedingt das Zungenreden oder so. Es gibt es ja auch heute in manchen Kreisen. Aber Gott ist frei, falls es das heute überhaupt noch gibt. Darauf komme ich noch zurück. Gott ist frei, die Gaben zuzuteilen oder die Leitungsgabe oder die die Gabe des Dienens oder des Erkennens oder der Unterscheidung. Er ist frei. Wir können sicherlich auch beten, aber wir können nichts erzwingen. Das steht ganz deutlich, denke ich, in Vers 11. Da steht nämlich zu lesen, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wie er will, nicht wie wir wollen. Der Geist ist frei. Und auch in Johannes 3 sagt ja der Herr Jesus zu Nikodemus, der Geist weht, wo er will. Der Geist als Bild für den, also der Wind, Entschuldigung, der Wind weht, wo er will, der Wind als Bild für den Heiligen Geist. Das sollten wir immer denken, wenn es manchmal solche Lehren gibt, dass Menschen irgendwas erzwingen könnten. Ja. Oder auch in Vers 18 wird es nochmal bestätigt. Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Es ist Gottes Wille, des Herrn Wille, was der Einzelne bekommen hat und wie jeder Einzelne eingefügt ist. Und da hängt natürlich auch zusammen das auch heiß diskutierte Thema der Geistestaufe. Geistestaufe. Wann erfolgt die Geistestaufe? Also für mich, es gibt verschiedene Stellen, aber für mich war immer eine Bibelstelle hier ganz entscheidend, um auch diesen Zeitpunkt zu erkennen. Wenn wir einmal aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 und 14. Epheser 1, 13 und 14. In ihm, also in Jesus Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich habe heute hier die Schlachterbibel, aber es wird bei euch ähnlich heißen. Das ist eine sehr wortgetreue Übersetzung, Schlachterbibel. Also, wann sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist? Als wir gläubig wurden, sogar versiegelt. Ja, haben wir dann den Geist nicht empfangen, wenn wir sogar versiegelt worden sind, als wir gläubig wurden? Deshalb sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn manchmal eine Stufenlehre vertreten wird. Da sind die einfachen Gläubigen, aber dann gibt es noch eine höhere Stufe der Geistestaufe. Sollten wir sehr vorsichtig sein. Sicherlich kann auch ein Christ den Geist Gottes dämpfen oder betrüben, vielleicht sogar lästern. Das ist dann Sünde. Aber eine neue Geistes, also eine Entfaltung des Geistes, in dem diese Sünde bereut wird, in dem wir Buße tun, dass wir den Geist nicht hindern, das ist sicherlich biblisch. Aber dass da noch eine neue Stufe kommt, eine neue Taufe, das kann ich aus der Schrift nicht entnehmen. Sicherlich, wir haben nachher noch die Möglichkeit zu ergänzen, ja, wenn jemand noch was auf dem Herzen hat. Es sind ja sehr schwierige Themen, aber so entnehme ich das aus der Schrift. Ihr habt den Geist empfangen, seid versiegelt worden, als ihr gläubig wurdet. Bei der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist praktisch das Wirken Gottes, dass er den Geist Gottes in das Herz schenkt, Johannes 3. Und von menschlichen Aspekt her lautet der Begriff Bekehrung, also Umkehr vom alten Leben. Das war der dritte Punkt. Gott ist souverän und frei in seinem Geisteswirken. Viertens, der vierte Punkt, es gibt keine geringeren oder höheren Gaben bei Gott, sondern alle Gaben dienen dem Leib der Gemeinde Christi und dieser Leib ist letztendlich Christus in seinen verschiedenen Gliedern, was hier beschrieben wird vom Leib mit den verschiedenen Gliedern. Christus praktisch das Haupt der Gemeinde, beziehungsweise er entfaltet sich leibhaftig praktisch in die Gemeinde hinein durch seinen Geist, der durch die einzelnen Glieder, durch die Gläubigen wirkt und wirken soll, wenn wir den Geist nicht dämpfen. Das wird besonders deutlich ausgesprochen in Vers 13. Dieser Leib der Gemeinde, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, eben durch diese Geistestaufe. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Übrigens, in diesem einen Leib, Christus, sind die Unterschiede beseitigt zwischen Juden und Griechen, das heißt zwischen Israel und den Heidennationen. Alle, die an Jesus gläubig sind, ob sie aus dem Judentum kommen oder aus den Heidennationen, sind eins in Christus. Der Zaun ist niedergebrochen, der Feindschaft, lesen wir in Epheser 2. Das ist der Schlüssel, um zu verstehen, das Verhältnis zwischen Israel und der Gemeinde aus den Heidennationen, dass der Zaun abgebrochen ist, dass es jetzt diesen Unterschied nicht mehr gibt im Herrn Jesus Christus. Und ebenso ist der Unterschied aufgehoben zwischen Sklaven und Freien. Das war ja gerade im Altertum ein großes Thema, Sklaverei. Ja? Und welche revolutionäre Aussage, dass in Christus alle eins sind im Leib des Herrn, kein Unterschied mehr zwischen Sklaven und Freien. Sehen wir auch im Brief, wo es um Onesimus geht, Philemonbrief, ja, wo ja sich der Apostel Paulus sehr einsetzt für diesen entlaufenen Sklaven Onesimus. Sieh ihn doch an als deinen Bruder, so heißt es dort sinngemäß. Und dann verwendet hier der Apostel verschiedene sehr eindrückliche Beispiele, um zu zeigen, diese Einheit und dass es keine höheren oder geringeren Gaben gibt im Leib. Das wird jetzt über einige Verse auch entfaltet. Ich lese das jetzt nicht noch einmal alles, ihr habt es ja auch gehört. Nicht? Ab Vers 14, wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, dann gehöre ich nicht zum Leib, darum gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Also der Fuß und die Hand, alles gehört zum Leib, das Auge, das Ohr, der Geruchssinn und diese geringerwertigen Glieder, es wird jetzt nicht genau gesagt, welche das sind, aber natürlich denken wir auch, wenn wir unseren Leib betrachten, da gibt es Dinge, die sind wichtiger, ja, bestimmt hier der Kopf mit dem Gehirn, Schaltzentrale, und dann gibt es Dinge, die sind nicht so wichtig, vielleicht der Fuß, aber wenn wir keinen Fuß haben, können wir auch nicht laufen, ja, und vielleicht halten wir aber auch den Fuß und die Hände für wichtiger als zum Beispiel die inneren Organe, aber ohne die inneren Organe können wir gar nicht leben. Selbst wenn die Galle draußen ist, gut, das geht vielleicht noch, aber es ist dann auch schon schwieriger. Also es ist alles von Bedeutung. Und dann wird sogar gesagt, dass es weniger anständige Organe gibt. Das möchte ich jetzt nicht näher beschreiben, aber wir sehen einfach, vielleicht bringe ich doch ein Beispiel, wenn jemand Darmverschluss hat, ist zum Beispiel tödlich, nicht? Habe ich gehört. Und das achtet man ja gering, dieses Organ. Aber es ist lebenswichtig. Und so gibt es auch in der Gemeinde sicherlich verschiedene Glieder. Es gibt solche, die am Wort dienen. Die stehen natürlich im Mittelpunkt irgendwie, ob sie es wollen oder nicht. Ja. Man steht dann vorne, gewollt oder ungewollt, wenn der Herr einen berufen hat. Aber es gibt eben auch die Dienste, die nicht so auffallen. Und hier sagt uns das Wort ganz klar, dass das alles vom Herrn gleichermaßen wichtig angesehen wird. Auch wenn wir hier Putzdienst tun, das sollte das auch genau sein Gottesdienst sein, wie der Predigtdienst oder der Chordienst oder die Kinderstunde oder was es auch immer ist. Ich denke, der Theorie ist alles klar, wir müssen es aber auch in der Praxis uns immer wieder zeigen lassen. Es soll also keiner geringschätzig auf den Dienst des anderen schauen. Es soll kein Konkurrenzdenken sein und auch kein Hochmut oder herabblicken auf irgendwelche Dinge. Übrigens möchte ich einmal an der Stelle sagen, dass ich deshalb das Pfarrerprinzip in den Volkskirchen für unbiblisch halte. Ja, da ist doch sehr viel auf eine Person konzentriert, zentriert. Und ja, es gibt vielleicht noch so ein paar Dienste, Messner oder wie sich das dann alles nennt, aber die meisten sind einfach Konsumenten, ja, sitzen in den Bänken. Und wo bringen sie sich ein? Viele sind einfach nur Leute, die konsumieren Sonntag für Sonntag, aber hier sehr wenig praktisch tun. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, Leute, die sich auch mit Besuchsdiensten so engagieren. Aber in diesem Pfarrer sind praktisch verschiedene Gaben konzentriert, die er vielleicht gar nicht alle hat selber, die er gar nicht alle haben kann, möchte ich mal behaupten. Ja. Der soll predigen, der soll Seelsorge betreiben, der soll trösten, er soll organisieren. Und wie schnell ist da ein Mensch überfordert? Deshalb ist es viel besser, wenn verschiedene Brüder auch einander abwechseln, ablösen, ergänzen und auch Schwestern in ihrem Dienstbereich. Das ist, denke ich, das biblische Prinzip. Also nicht Konzentration in einer Person, sondern Ergänzung. mit dem Fremdwort Komplementarität, das heißt einander ergänzen. Das ist sicherlich hier das biblische Prinzip. Also es gibt keine geringeren oder höheren Gaben, das war das vierte. Das fünfte, die Gaben sollen nicht zur Spaltung führen, sondern einander befruchten. Vers 25, damit es keinen Zwiespalt im Leib gibt, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Also gerade damit sich keins über das andere erhebt, das würde zu Spaltung, zu Rivalität, zu Missgunst und Neid und Ähnlichem führen, sondern einer achte den anderen höher als sich selbst. Einer stelle sich in Demut unter den anderen. Das sind wirkliche Diener Christi. Keine Überheblichkeit, sondern Korrektur und auch Bereitschaft, Ermahnung und Tröstung anzunehmen. Das gilt für jeden, egal welchen Dienst in der Gemeinde er oder sie tut. Sechstens, alle Glieder sollen miteinander leiden, aber auch sich mitfreuen, wenn ein Glied geehrt wird. Vers 26, da heißt es, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ja, das ist wirkliche biblische Gemeinde. Wenn einer leidet, die anderen tragen es mit im Gebet, in der praktischen Hilfe. Und ich bin auch so froh, dass wir Gebetsstunden haben, wo wir jedes Einzelne vor den Herrn bringen dürfen. Jeder von uns kann auch seine Anliegen nennen, aber auch praktische Dienste, dass wir auch hier einander dienen, wenn jemand leidet. Und auch wenn jemand sich freut, geehrt wird, ist hier formuliert, dass wir uns auch da mitfreuen können, wenn jemand einen Segen empfangen hat und ja etwas Schönes mit dem Herrn erlebt hat, dass man das auch miteinander teilen darf. Das heißt auch im Volksmund, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich glaube, so ähnlich heißt es. Ja? Das ist sicherlich etwas Wahres. Siebtens, und das ist nun auch wichtig zu beachten, es gibt keinen in der Gemeinde, der alle Gaben hätte. Jeder ist ein Glied. Keiner ist der ganze Leib, außer dem Herrn selber, ja, der seine Gaben entfaltet, wie durch das Prisma in die Gemeinde hinein. Das steht in Vers 27. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Nach seinem Teil. Ja, ein Teil hat nicht alles, sondern einen Teil auch der Gaben und Aufgaben. Hat auch nicht jeder alle Aufgaben. Es kann auch nicht jeder alles tun. Nicht? Wo man sagen muss, da bin ich nicht kompetent, bin ich überfordert, da hat sicherlich der Herr jemand anders damit begabt. Und bloß sollten sich diejenigen auch trauen, zu sagen, ich könnte das machen. Es war zum Beispiel lange eine Frage mit dem Klavierspielen, als die Rebecca weg war, bis dann die Beate plötzlich sich entpuppt hat als hervorragende Begleiterin. Und so hat eben jeder seine Gaben. Vielleicht gibt es ja auch noch andere unentdeckte Gaben in unserer Mitte. Also wenn wirklich sich zeigt, dass Bedarf ist, dass wir auch da Bereitschaft zeigen, dann uns dazu zu bekennen, ja, ich könnte das tun, ich könnte vielleicht im Chor mitwirken oder sonst etwas tun. Es gibt sicherlich etwas, was jeder tun könnte. Also jeder soll sich einbringen, die Gaben entdecken lassen, fördern lassen, wozu der Herr uns gebrauchen möchte. Das war also der Punkt 7. Jeder hat irgendeine oder vielleicht auch mehrere Gaben, wenn auch nicht alle. Es kann natürlich auch mehrere Gaben in einer Person sein. Sogar wahrscheinlich das Normale, aber nicht alle. Und das Achte, das ist es eben, keiner hat alle Gaben, sondern jeder hat immer nur einzelne Gaben. Das wird in den letzten Versen deutlich durch diese rhetorischen Fragen, die hier gestellt werden. Das nennt man rhetorische Fragen. Sollte etwa, und dann erwartet man ein eindeutiges Nein. Ja, versteht ihr? Und deshalb kann man darauf nur mit Nein antworten, auf diese Fragen, wie sie hier auch im Griechischen und auch in der Übersetzung formuliert sind. Vers 29 und 30. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind alle Lehrer und so weiter? Antwort kann nur sein, nein. Oder reden alle in Sprachen oder Zungen? Nein. Es gibt ja manchmal Gemeinden, wo behauptet wird, wenn du nicht in Zungen redest, bist du kein Christ. Aber hier steht ganz klar, falls es das heute überhaupt noch gibt, reden etwa alle in Zungen? Die Antwort kann nur Nein sein, weil die Gaben verteilt sind. Das ist keine Frucht des Geistes, die jeder haben könnte, nach Galater 5, 22, sondern eine Gabe in der Urgemeinde. Und nun noch der neunte Punkt, letzte Punkt von der Zusammenfassung. Ich möchte ja noch auf einzelne Gaben auch eingehen, wenn es die Zeit erlaubt und wenn ihr noch könnt. Größer als die Gaben ist und bleibt die Liebe als die höchste Frucht des Geistes. Also die Frucht steht höher als die Gaben, möchte ich mal das so verstehen. Deshalb schreibt der Apostel im letzten Vers, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und dann kommt die Liebe, Kapitel 13. Die Liebe nämlich ermöglicht die richtige Ausübung der Gaben, dass sie in der Liebe getan werden. Und dann führen die Gaben nicht zu Neid und Missgunst und Herabblicken des einen auf den anderen, sondern dann geschieht es in der Liebe, dass ein Glied dem anderen dient in Liebe und Dankbarkeit für das, was jeder selber empfangen hat und das auch weitergibt an die anderen. Deshalb ist die Liebe das Höchste. Und sollte man auch nicht so sehr auf die Gaben blicken oder sich dessen sogar rühmen, sondern die Liebe walten lassen. Das wird ja in Kapitel 13 ausführlich beschrieben. Jetzt möchte ich aber nochmal zurückkommen auf verschiedene Geistesgaben, die hier genannt sind. Also nach dieser grundsätzlichen Zusammenfassung einiger wichtiger Punkte kommen jetzt noch einige Gaben, einzelne Gaben. Und da wird es jetzt nun ganz konkret und wir kommen jetzt auch langsam zu den umstritteneren Fragen. Also ich denke, bei dem anderen konntet ihr wahrscheinlich überwiegend zustimmen. Jetzt stellen sich aber verschiedene Fragen, zum Beispiel, welche dieser Gaben es heute noch gibt, welche eventuell auch nicht mehr und wie das heilsgeschichtlich einzuordnen ist. In Vers 8 steht zunächst, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, Heilungen, Wunderkräfte, Weissagung, Geistesunterscheidung, Sprachen und Auslegung der Sprachen. Es gäbe sicher jemanden, der wesentlich kompetenter über diese Dinge reden könnte. Das ist unser Bruder Ebertshäuser, der vor einigen Wochen hier war. Ich habe auch ausführlich nochmal in seinem dicken Buch gelesen, was er zu diesen Fragen sagt. Aber wir müssen natürlich in erster Linie das Wort selber befragen. Aber es hat mir doch eingeleuchtet, wie er manche dieser Dinge einordnet. Und zwar hat er eine dreifache Unterscheidung getroffen bezüglich dieser hier genannten Gaben. Und zwar teilt er es auf in Offenbarungsgaben, Zeichengaben und Auferbauungsgaben. Ich möchte es vielleicht versuchen zu erklären. Offenbarungsgaben, das sind solche Gaben, die in der Urgemeinde dazu gedient haben, dass das Wort Gottes, wie wir es heute haben, im Neuen Testament vollständig von Gott geoffenbart wurde und niedergeschrieben wurde. Das sind also Gaben der Weisheit und der Erkenntnis, die geführt haben zur Entstehung des neutestamentlichen Kanons. Worte der Erkenntnis und der Prophetie, die auch hier in Vers 8 genannt sind. Das sind zunächst einmal für die Urgemeinde wichtige Offenbarungsgaben gewesen. Und zu diesen Offenbarungsgaben wurden dem Herrn Jesus selber und auch den Aposteln Zeichengaben gegeben zum Bau der Urgemeinde. Zu diesen Zeichengaben, beziehungsweise diese Zeichengaben, so ich zitiere mal aus Ebertshäuser, darunter wird die geistgewirkte Fähigkeit verstanden, Wunder zu vollbringen, die zeichenhaft die Botschaft des Evangeliums bekräftigten. Diese Gaben waren in der apostolischen Zeit in der Gemeinde wirksam und sind ausschließlich im 1. Korintherbrief erwähnt. Und dazu gehört besonders das Sprachenreden. Zungenreden ist ein irreführender Begriff, weil es sich um das Reden in Fremdsprachen handelt, die man nicht selber erlernt hat. Das wurde ja praktiziert in Apostelgeschichte 2 bei dem Pfingstereignis, als die erste Gemeinde entstand und die Jünger praktisch in Sprachen redeten und die anderen es hörten, die sie nie erlernt hatten. Das war ein übernatürliches Wunder, dass das Heil nun zu den Heiden gelangt ist. Und jedes Mal, wenn eine neue heilsgeschichtliche Station kam, Samaria, Ephesus, Jünger, kam wieder dieses Wunder der Sprachenrede, was den Juden zeigte, das Heil ist jetzt auch zu den Heiden gelangt. Ja, das waren also wichtige urgeschichtliche, urgemeindliche, heilsgeschichtliche Stationen. Das ist in 1. Korinther 14 alles ausführlich entfaltet, dass es ein Zeichen für die Ungläubigen war. Und auch Wunderkräfte und Gaben der Heilungen. Das waren Zeichengaben, die die Botschaft des Evangeliums bekräftigt haben, besonders in der Urgemeinde. Darüber hinaus gibt es aber auch Auferbauungsgaben oder Gnadengaben des Dienens. Die haben dann nichts mehr zu tun mit einer Neuoffenbarung bzw. Offenbarung des Neuen Testaments, sondern sie richten sich am geoffenbarten Wort der Heiligen Schrift aus. Also es wird nichts hinzugefügt mehr zur Bibel, die Bibel ist fertig, das werde ich gleich noch begründen, sondern das sind jetzt Dinge, die die Schrift erklären sollen, zum Beispiel prophetisches Reden, auferbauendes Reden, dann auch in der Gemeinde dienen, lehren, ermahnen, mitteilen, vorstehen und Barmherzigkeit üben. Das sind also Dinge, die auch heute noch gelten. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, gibt es heute diese Dinge noch oder nicht, die hier in 1. Korinther 12 beschrieben sind. Nun, ich möchte es nochmal so versuchen, selber zu erklären, so wie ich es von der Schrift her erkannt habe. Das andere waren jetzt einige Zitate aus unserem Bruder Ebertshäuser. Was jetzt nun die Weisheit und die Erkenntnis angeht, Vers 8, gibt es sicherlich zwei Dimensionen dieser Gaben. Und zwar erstens sind es Offenbarungsgaben, die zur Grundlegung des Neuen Testaments gedient haben. Und zweitens kann man sie auch verstehen als Verstehensgaben, die auch uns heute gegeben sind. Ich möchte es versuchen zu erklären. Als Grundlegungs- bzw. Offenbarungsgaben haben sie den Aposteln und ihren Schülern dazu gedient, die Offenbarung über das Heil in Jesus Christus zu empfangen und niederzuschreiben. Das ist etwa in Johannes 16 beschrieben, dass der Geist euch in das Verstehen leiten wird. Sie werden also dann auch, ich versuche es mal die Stelle zu finden, das, was der Herr ihnen gezeigt hat, niederschreiben. Ich habe mir jetzt die Stelle nicht aufgeschrieben, aber es ist doch wichtig. Ja, Offenbarung 16 ab Vers 12, da ist es auch nochmal beschrieben. Da sagt der Herr Jesus selber, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, mit diesen Offenbarungsgaben, Weisheit und Erkenntnis, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. In die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Und das ist bereits geschehen. Der Geist ist gekommen. Er hat Jesus verkündigt. Die Evangelien sind entstanden. Das war das Leben Jesu, die Apostelgeschichte selber. Und er hat auch verkündigt, was zukünftig ist. So ist die Johannes-Offenbarung entstanden. Ja? Es ist also alles dieses erfüllt worden in Johannes 16. Wenn er kommt, der Geist der Wahrheit, und der kam ja an Pfingsten und hat die Jünger erleuchtet und geleitet, das niederzuschreiben, was nun geoffenbart worden ist über den Erlöser und über die Zukunft bis zur Wiederkunft Jesu. Und dass das abgeschlossen ist, das ist ganz eindeutig zu entnehmen dem Ende der Bibel. Ja? Wenn wir das Ende der Bibel lesen, Offenbarung 22, am Schluss, ab Vers 18, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Nichts hinzufügen dürfen wir und auch nichts wegnehmen. Das, die Offenbarung, das, was Jesus durch den Geist der Wahrheit seinen Jüngern geschenkt hat, Johannes 16, ist abgeschlossen. Es ist uns alles gesagt von der Weltschöpfung bis zur Weltvollendung. Es ist uns der Weg des Heils beschrieben. Und wer etwas hinzufügt, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in dem Buch der Weissagung, in dem Fall die Offenbarung, als letztes Buch der Bibel beschrieben stehen. Also ich will nochmal sagen, Weisheit und Erkenntnis, Sophia und Gnosis im Griechischen, das sind also die Offenbarungsgaben gewesen für die Urgemeinde. Haben wir aber deshalb keine Weisheit und Erkenntnis mehr? Doch, aber als Auslegungsgaben, ja, um das zu verstehen, was der Urgemeinde geoffenbart wurde. Versteht ihr? Es hat also eine doppelte Entfaltung in der Urgemeinde als wirkliche Offenbarung und für uns als Auslegung, als Verstehen der Offenbarung. Habt ihr das verstanden? Ein bisschen kompliziert, aber gut. Und so müssen wir auch die anderen Gaben hier verstehen. Glauben ist jetzt hier genannt. Vers 8, Vers 9. Ja, einem anderen ist gegeben Glauben in demselben Geist. Damit ist sicherlich jetzt nicht nur der grundlegende, rettende Glaube gemeint, dass jemand überhaupt gläubig ist an den Herrn, sondern, ich würde mal sagen, der Glaube, der Berge versetzt. Ja, dieser vertrauende, tiefe Glaube, der wirklich vom Herrn auch Großes erwartet. Das soll aber auch kein drängender Glaube sein, sondern einfach eine kindliche Vertrauenshaltung. Das ist auch eine Gnadengabe. Der rettende Glaube ist Christen geschenkt, aber als Gnadengabe, es geht um die spezielle Gnadengabe, ist es dieser ganz besondere Vertrauensglaube. Zum Beispiel eines Georg Müller, Waisenhausvaters, der wird immer auch als Beispiel gebracht, der vertraut hat, dass er einfach versorgt wird mit seinen vielen hunderten Waisenkindern, dann, die er hatte, ohne viel hier betteln zu müssen oder überhaupt das Geld hier in den Vordergrund zu stellen. Dann werden auch hier Heilungen genannt als Gnadengabe, Heilungen, Wunderkräfte. In Hebräer 2, Vers 3 und 4, da lesen wir, die Errettung wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, durch Jesus selber, und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, also den Aposteln und ihren Schülern, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also eindeutig in der Urgemeinde, das bestreitet sicherlich auch niemand. Die Frage ist nur, gibt es auch heute diese Gnadengaben der Heilungen und Wunder zu tun und anderes? Ich denke, wir müssen in der endzeitlichen Situation, wo wir stehen, aufpassen. Es ist uns die Warnung gegeben vom Herrn, dass auch viele falsche Propheten und falsche Christusse auftreten und große Zeichen und Wunder tun und viele verführen, so es möglich wäre. Matthäus 24, Vers 24. Also hier gilt ganz besonders die Unterscheidung. Nach meiner Erkenntnis des Neuen Testaments ist es so, dass es auch heute noch Heilungen und Wunder geben kann. Ja, wer könnte das bestreiten, da ja Gott allmächtig ist? Nur leben wir nicht mehr in der apostolischen Zeit, wo der Herr und die Apostel da waren. Die Apostel, das werde ich gleich noch ausführen, waren ja Augen- und Ohrenzeugen des Lebens Jesu und waren die Grundlegung der Gemeinde. Jesus, der Eckstein, und die Apostel und Propheten haben dann das Fundament gelegt, Epheser 2, Vers 20. Nur, es gibt auch heute natürlich noch Heilungen. Das können auch manche von uns bezeugen, denke ich. Aber es gilt hier, dass das Prinzip nach Jakobus 5, das ist für mich maßgeblich und ich denke auch für die, die hier das so verstehen im Neuen Testament, dass wir nach Jakobus 5 handeln können und dürfen und sollen. Das hat aber da nichts mit irgendwelchen Wunderheilern zu tun, die durch die Lande ziehen, den Leuten die Hände auflegen, dass sie da umfallen und ähnliches. Das sind auch sehr oft dämonische Nachahmungen. Dieses Umkippen nach hinten ist ein Zeichen des Gerichts. Nach Jesaja 28, Vers 13 ist die Rede von den falschen Propheten und Priestern, die da reden, Zaflazaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie nach hinten fallen und verstrickt werden. Nach hinten, das ist ein Zeichen der Bewusstlosigkeit, der Trance, Nach 1. Petrusbrief, Kapitel 4, geht ja der Teufel umher wie ein brüllender Löwe und sucht zu verschlingen, wen er kann, und den Verstand auszuschalten. Und deshalb sagt uns das Wort Gottes, seid nüchtern und wachsam, weil eben der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Also keine unbewussten Trancezustände, sondern Wachsamkeit, umso mehr, als sich der Tag des Herrn naht. Und diese Heilung, deshalb gilt einfach diese einfache apostolische Regel nach Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Wer es nicht kennt, ich muss vielleicht doch kurz vorlesen. Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Muts, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Keine Wunderheiler, einfach schlicht die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das ist biblische Regel, auch in der Gemeinde. Es hängt zusammen mit Sündenvergebung, Wiederherstellung und Heilung dann auch. So wie es der Herr schenkt. Wir können aber nichts erzwingen. Nicht durch Beschwörungen, nicht durch Rituale, nicht durch irgendwelche Wundermenschen, die da manchmal auftreten und dann sich so sehr in den Mittelpunkt stellen. Dann Weissagung, prophetische Rede. Ich denke, darüber werden wir dann in 1. Korinther 14 noch ausführlich hören. Das kann ich jetzt kurz fassen. Es ist praktisch die Auslegung des Wortes Gottes gemeint für uns heute. Prophetische Rede, nicht mehr Offenbarung des Wortes Gottes, sondern Auslegung des Wortes Gottes in der Versammlung. Da gibt es auch die zwei Stufen, Offenbarungsgabe und Auslegungsgabe. Und verschiedene, Entschuldigung, jetzt habe ich den Vers 10, waren wir. Geisterunterscheidung, das ist auch sehr wichtig und das gilt für alle Zeit. Natürlich, weil es immer wieder falsche Geister auch gibt. Und verschiedene Arten von Sprachen und Auslegung der Sprachen. Ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt noch Kraft habt, ob wir auf diese Dinge noch eingehen können. Man drückt sich allzu gerne vor diesen schwierigen Dingen. Das ist jetzt ein großes Kapitel. Ich habe hier das mal so zusammengefasst. In diesem Büchlein über Zungenrede. Vielleicht lese ich das einfach der Zeit halber vor, dass wir uns kurz fassen. Heute wird viel darüber diskutiert, ob es Zungenrede oder Sprachenrede, also übernatürliches Reden in fremden Sprachen, die man nie gelernt hat, heute noch gibt. Die entsprechenden Stellen der Heiligen Schrift werden unterschiedlich interpretiert, vor allem das Vollkommene in 1. Korinther 13, Vers 8 bis 13, welche das Stückwerk, wozu auch Sprachenrede gehört, ablöst. Ist das Vollkommene die Entstehung des neutestamentlichen Kanons oder aber der Eintritt der himmlischen Vollkommenheit? Damit wird man sich in der nächsten Stunde wahrscheinlich noch beschäftigen. Eindeutig lässt sich sagen, dass das Sprachenreden nach biblischer Lehre auf keinen Fall die Bedeutung besitzt, die es heute in manchen Kreisen einnimmt. So schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 14, Vers 19, aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit verständlichem Sinn, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Ich denke, das ist eine eindeutige Aussage, was gewichtiger ist. Die Sprachenrede war gerade in der Pioniersituation der Urgemeinde ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. 1. Korinther 14, 21, was beim Pfingsten selber ganz deutlich wird. Angehörige fremder Völker hörten die Jünger Jesu in ihrer Landessprache reden. Es war also kein ekstatisches Gestammel, lalalalala oder sowas, wie es heute oft geschieht, nein, sondern eine Fremdsprache. Und dann ist es manchmal heute auch noch ohne Auslegung, was völlig unbiblisch ist. Wenn, dann muss es übersetzt, ausgelegt werden. 1. Korinther 14, Vers 5 folgende. Die Gefahr dämonischer Einflussnahme ist in diesem Zusammenhang besonders zu beachten. Deshalb gilt, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Also bei all diesen übernatürlichen Gaben müssen wir einfach auch die Geister prüfen. Wenn ich es mal so ganz persönlich sagen darf, ich habe diese Gabe nicht und mir fehlt aber auch nichts. Ja? Manche meinen, sie brauchen unbedingt solche Dinge, damit sie auch so eine Art Erlebnis oder Gefühl oder vielleicht sogar Gottesbeweis haben auf die Weise. Oder ja, vielleicht auch das, Anerkennung. Aber es ist die Gefahr sehr groß, hier auch von falschen Geistern in Beschlag genommen zu werden. Also wir sollen auf das Kreuz des Herrn schauen und nicht auf die Sensationen oder irgendwelche außergewöhnliche Dinge so in den Vordergrund schieben. So nach dem Motto, wir sind jetzt auf einer höheren Stufe. Die Bibel sagt ganz deutlich, Hochmut kommt vor dem Fall. Und wir möchten jetzt auch nicht richten über Menschen oder Christen, die behaupten, diese Dinge, die bräuchte man unbedingt jetzt. Aber es steht hier ganz deutlich, können etwa alle in Sprachen reden. Das ist eben auch ganz klar, wenn überhaupt, dann sind es vielleicht Einzelne, aber keine ganzen Gemeinden oder so ähnliches. Das ist dann irgendwie etwas Falsches im Spiel, wenn dann alle und dann noch ohne Auslegung gleichzeitig in Sprachen reden und man dann nicht gläubig ist, wenn man es nicht kann, wenn das behauptet wird. Das ist eindeutig unbiblisch. Das ist also in Kapitel 12 und 14 zu lesen. Nun, jetzt noch etwas. Soll ich noch etwas sagen zu Aposteln, Propheten, Lehrern, Hirten? Das würde jetzt noch mal dauern, aber okay, wenn man noch 20 Minuten gibt. Und das sind jetzt die letzten Verse hier noch. Wir haben jetzt also diese Gnadengaben gehört. Jetzt kommen die verschiedenen Dienste. Manchmal wird es auch als Ämter bezeichnet. Mir gefällt das Wort Amt gar nicht. Es sind Dienste. Jedes Amt ist ein Dienst, deshalb können wir es gleich Dienst nennen. Und da ab Vers 28 beruft man sich auch manchmal drauf und sagt, wir brauchen doch heute wieder Apostel, zum Beispiel Neuapostolischen oder Propheten, Prophetenbewegungen und ähnliches. Aber so eindeutig ist das nicht, denn gerade die ersten zwei Dienste in Vers 28, Apostel und Propheten, die werden ganz klar gekennzeichnet in Epheser 2 als Grundlegungsdienste für die Grundlegung der Gemeinde Jesu. Epheser 2, Vers 19 und 20. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Übrigens kommen auch in Epheser 4 Apostel und Propheten vor, aber in 2 wird ganz klar gesagt, das war das Grundlegungsamt für die Gemeinde. Jesus der Eckstein, die Apostel und Propheten der Urgemeinde, diejenigen, die die Offenbarung vom Herrn und durch den Geist empfangen haben und für uns niedergeschrieben haben in Gestalt des Neuen Testaments. Und darauf wächst nun der Bau. Ein Beweis auch, dass es heute keine Apostel mehr geben kann, ist auch ein historischer Beweis. Sonst wäre das, hätten ja die Apostel Jesu den Auftrag gehabt haben müssen, Nachfolger einzusetzen. Aber es hat nie Nachfolger gegeben. Im zweiten Jahrhundert, wenn keiner so alt wurde, sage ich mal, gab es keine Apostel mehr. Es war nur die erste Generation, und zwar die Augen- und Ohrenzeugen des Lebens Jesu. Apostelgeschichte 1, bei der Nachwahl des Matthias, es soll einer von den Männern, die ganze Zeit bei uns gewesen sind, ein Augen- und Ohrenzeuge seines Lebens und seiner Auferstehung gewählt werden, zum Nachfolger des Verräters Judas, der sich ja selber gerichtet hatte. Durch Selbstmord. Also es musste ein Augen- und Ohrenzeuge sein. Das kann ja keiner von den heutigen sogenannten Aposteln von sich behaupten. Die Bibel warnt übrigens in 2. Korinther 11 vor falschen Aposteln, listigen Arbeitern, die sich ausgeben als echte. Aber es kann keine echten mehr geben, weil der Grund der Gemeinde gelegt ist und darauf wird nun aufgebaut durch die anderen Dienste, die noch fortbestehen. Propheten kann es nur insofern geben, dass man es so versteht als Auslegung des Wortes Gottes in unsere Zeit hinein, aber nicht so, dass neue Offenbarungen zur Bibel hinzugefügt werden. Ja? Es kann also nichts Neues behauptet werden, sagen wir mal irgendwelche Lehren, die da jetzt gesagt werden. Es gibt ja die absurdesten Dinge, mir fällt jetzt gar nichts ein, aber ihr versteht, die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen. Und wir dürfen das auslegen in gewissen prophetischen Reden, 1. Korinther 14. Aber vielleicht.
Ausnahmen ist wohl auch Voraussagen von gewissen Ereignissen. Weil bei Gott ist es eine Gemeinde wandeln.
Ja.
Das hat ja da in der Apostelgeschichte auch gegeben. Hm. Das waren dann nur gewisse Propheten.
Gut, Zukunftsvoraussagen.
Die Hungersnot vorausgesagt haben. Oder?
Aber auch das muss man prüfen am Wort Gottes. Es kann nicht sein, was nicht in der Bibel auch schon sich angekündigt hat. Nicht? Gut. Dann, also Apostel und Propheten. Ich habe es mal so formuliert: Propheten in der neutestamentlichen Gemeinde sind Menschen, die unter Leitung des Heiligen Geistes Gottes Wort und Willen in bestimmte Situationen hineinsprechen. Dabei kann es auch Zukunftsvoraussagen geben, doch haben diese nicht den Vorrang gegenüber dem Aufdecken von Schuld und der konkreten Zurüstung der Gemeinde durch Ermahnung und Tröstung. So wird subjektiver Willkür, Spekulationssucht und ekstatischen Auswüchsen etwa in Korinth deutlich gewährt. Da heißt etwa in Korinther 14 dann, lass zwei oder drei Propheten reden, die Rede prüfen und so weiter. Das ist genau geordnet. Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Dann gibt es hier weitere Dienste. Und das sind nun keine Grundlegungsdienste, sondern auch heute zur Weiterführung der Gemeinde notwendig. Und die gab es auch durch die ganze Geschichte der Gemeindezeit hindurch, vom 1. Jahrhundert bis heute. Ja gut, die Wunderkräfte, das ist auch wieder eine Zeichengabe, das hatten wir ja schon gehabt, und Heilungen. Da bezieht sich auf Jakobus 5, hatte ich schon ausgeführt. Aber dann gibt es auch die Dienste der Hilfeleistung, also diakonische Dienste, zum Beispiel die Armenfürsorge in der Apostelgeschichte, dass die Apostel nicht alles machen mussten, hatten sie eben Diakone, Diener eingesetzt, die die Witwen versorgen sollten. Dann Leitung, ja auch Leitung, damit sind auch die Ältestendienste angesprochen. Älteste, das sind, hier sind jetzt nicht alle Dienste genannt, es gibt auch im Epheserbrief noch eine Liste, auch im Römerbrief. Aber Älteste sind praktisch Menschen, die als Leiter und Bevollmächtigte der Einzelgemeinden fungieren. Es gibt auch Vorsteher, Episkopoi oder auch Presbyteroi und auch Evangelisten. Wie gesagt, hier ist die Liste nicht vollständig. Es gibt im Neuen Testament noch mehr solche Dienste, zum Beispiel Evangelisten, Lehrer, aber das muss ich jetzt nicht alles im Einzelnen ausführen. Ja, aber wir wollen bei all diesem beachten, auch bei allen Diskussionen, die es über diese verschiedenen Dienste und Gaben gibt, dass der vorzüglichste Weg eben der Weg der Liebe ist, auch mit diesen Dingen so umzugehen, dass wir dabei nicht die Liebe verletzen, wenn jemand eine andere Erkenntnis auch hat in diesen Dingen. Wenn ich es jetzt so richtig nochmal verstehen möchte, es ist ja immer ein Ringen und auch um die Auslegung in solchen schwierigen Fragen. Dann würde ich sagen, Gottes Wort will uns hier sagen in 1. Korinther 12, dass Gott Gaben zuteilt, dass er verschiedene Menschen damit begabt, dass keiner unbegabt ist, dass wir die Gaben zum gemeinsamen Nutzen gebrauchen sollen, dass wir auch den Mut haben sollen, uns dazu zu stellen, wenn wir entdecken eine Gabe bei uns und das nicht unter den Scheffel stellen. Auch das sagt uns ja der Herr selber, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen müssen, aber auch nicht prahlen mit Gaben. Ja, es gibt also auch hier zwei Extreme, vom Pferd zu fallen sozusagen. Dass wir aber auch nicht irgendwelche sensationellen Dinge hier, gerade diese übernatürlichen Dinge, die erwähnt wurden, Wunder und so in den Vordergrund stellen, wie es manche Gemeinden auch machen heutzutage. Da heißt bei uns, da geschieht was und da erlebst du Dinge, die du sonst noch nie gesehen hast. Muss man wirklich fragen, aus welchen Quellen kommt das denn? Ja? Wir haben am Anfang die Warnung gehört, es gibt auch dämonische, Einflussnahme. Und gerade wo das Kreuz unseres Herrn verdrängt wird, wo schon so getan wird, als lebten wir schon im Himmel und alle Krankheit muss jetzt besiegt sein, da ist große Gefahr, denn das ist keineswegs biblisch. Selbst der Apostel Paulus hat Timotheus gesagt, trink ein Gläschen Wein für deinen Magen, das wurde nicht einfach geheilt. Es gibt auch andere Stellen, auch der Apostel Paulus selber hat einen Pfahl im Fleisch behalten und es hat ihm zum Segen gedient, damit er sich nicht überhebt seiner hohen Offenbarungen. Also wir müssen auch dies sehen, Krankheit kann auch zum Segen sein. Ihr seht, man könnte jetzt noch vieles sagen zu diesen einzelnen Fragen, die hier anklingen. Aber dass wir bei all dem deshalb auch bei unterschiedlicher Erkenntnis nach diesem vortrefflichsten Weg trachten der Liebe, auch hier im Umgang miteinander. Und mögen auch diese Dinge zu unserem Segen dienen, möge der Herr uns zeigen, wo wir begabt sind und vor allem uns schenken, dass wir einander lieben und dienen damit. Amen.